NDR Info. Redezeit.
#0800 441 7777, das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Heute Abend am Mikrofon ist Andreas Bohrmann. Worüber reden wir? Wir reden im weitesten Sinne über die Familie und wir reden über Familienpolitik. Und hinter dem Wort Familienpolitik steht ja das, die Familienförderung, wenn man so will. Man könnte es zuspitzen, dahinter steht, Menschen sollen ermutigt werden, eine Familie zu gründen, sich für Kinder zu entscheiden. Und in der Zeit vor der Bundestagswahl ist es die Hochzeit der Parteien, für Familienpolitik zu werben. Und deshalb wollen wir heute Abend darüber reden. Familien sollen unterstützt werden, gefördert werden. Doch wie soll das geschehen? Was wünschen sich Familien? Das fragen wir heute. Und wir fragen auch Sie direkt, was erwarten Sie denn wenn von der Politik, wenn es um die Familie geht? Wie kann Politik Familien unterstützen? Und was hilft, wenn es heißt, wir wollen Familie und Beruf unter einen Hut kriegen? Die Balance zwischen Familienleben und Berufsleben, wie kann das gewährleistet sein? Was kann der Staat da tun? Andere Arbeitszeitmodelle, weniger arbeiten, finanzielle Unterstützung. Ich bin sicher, Ihnen fällt dazu etwas ein. 0800 441 7777.
Ich würde sagen, noch mehr Förderung von Halbtagsmöglichkeiten für junge Mütter. Kita-Plätze sind ja schon, aber Tagesmütterbereich noch stärken.
Ja, Kita-Gebühren ist, glaube ich, schon ein großes Thema. Das ist schon eine Belastung für Familien.
Kita-Plätze, das sollte gar nichts kosten, damit die Eltern arbeiten können.
Oder Ganztagsschule wie in Kanada, da können die Eltern auch einfacher arbeiten.
Ansonsten könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man Unternehmen verpflichtet, beispielsweise Homeoffice anzubieten oder Shared-Arbeitsplätze, Flexibilität bei Ausfällen von Betreuung und all so eine Dinge, die in anderen europäischen Ländern gang und gäbe sind.
Ja, die wirksamsten sind meines Erachtens flexible Arbeitszeiten auch. Das ist also sehr wichtig. Und dann eben flexible Zeiten in den Kitas und in den Schulen.
Partnermonate oder so haben wir versucht zu beantragen. Hat bei uns nicht so ganz geklappt. Wir reduzieren trotzdem beide. Also wir machen es im Prinzip genauso ohne Prämie. Können uns das zum Glück finanziell leisten. Aber für die, die es sich nicht leisten können, ist das sicherlich ein guter Anreiz.
Sie hören die Redezeit auf NDR Info. Unser Thema heute Abend, Familienpolitik im Wahlkampf. Und wir fragen, was taugen diese Vorschläge der Politik, wenn es um die Familienpolitik geht? Und wir fragen Sie, was braucht es für Sie als Familie, damit Ihnen geholfen wird? Und was braucht es, um die Balance zwischen Berufsleben und Familienleben, sprich Arbeitswelt und die Welt mit den Kindern, damit das einigermaßen funktioniert? Was sollte Politik da leisten? 0800 441 7777 ist unsere Telefonnummer. Sönke Rix ist familienpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Guten Abend, Herr Rix.
Guten Abend aus Kiel.
Herr Rix, lassen Sie uns damit beginnen. Das Thema heißt Familienpolitik. Wie definieren Sie eigentlich Familie?
Familie ist immer da, wo andere Menschen füreinander verbindlich sorgen. Das müssen nicht nur Mutter, Vater, Kinder sein. Das ist auch Kinder, die für ihre Eltern sorgen oder auch wenn man für den Partner mitsorgt. Da beginnt schon, sag ich mal, die kleine Familie.
Und gehört zur Familie immer ein Kind?
Nein, muss nicht immer ein kleines Kind gehören. Es können auch die erwachsenen Kinder sein, die sich um ihre Eltern kümmern. Es können auch die Partner sein, die sich umeinander kümmern. Aber in der Regel natürlich, ich sag mal, das Klassische ist das Kind. Aber es können auch, wie gesagt, die Eltern sein.
Ich habe in der Moderation gesagt, Familienpolitik, dahinter steckt Familienförderung. Und bin so weit gegangen, dass ich gesagt habe, es ist eine Förderung im Sinne von Menschen sollen ermutigt werden, eine Familie zu gründen. Würden Sie dem zustimmen?
Es ist immer gut, wenn Menschen, sage ich mal, die Rahmenbedingungen dafür vorfinden, dass sie keine Hürden haben, Familien zu gründen. Das ist das Wichtigste, ist zumindest Gesellschaft und Staat darf Eltern nicht daran hindern, Familien zu gründen, darf Paare nicht daran hindern, Familie zu gründen. Und wenn wir dafür Sorge tragen, dann steht das natürlich jedem frei, ob er eine Familie gründet oder nicht.
Gut, wir werden heute Abend darüber reden, was Sie an Ideen haben, damit Familien sich entscheiden, eine Familie zu gründen oder gar damit es den Familien besser geht. Dr. Nico Fickinger ist Hauptgeschäftsführer bei Nordmetall, dem Arbeitgeberverband. Guten Abend, Herr Fickinger.
Guten Abend, Herr Bohrmann.
Herr Fickinger, was wäre für Sie die Definition für Familie?
Wir befassen uns ja weniger mit der Familie, sondern dem Privatleben insgesamt, wenn es darum geht, eine Vereinbarkeit herzustellen. Also am Ende kommt es gar nicht darauf an, ob Beschäftigte sagen, ich möchte mich um die Kinder kümmern oder ob sie ihrem Hobby nachgehen müssen, ob sie einen Angehörigen pflegen möchten. Das ist am Ende natürlich, sind unterschiedliche Gründe, aber das Ergebnis ist ja dasselbe, dass wir in den Unternehmen immer mehr damit konfrontiert sind, dass die Wünsche auch der Beschäftigten zunehmen, Arbeitszeiten eigenverantwortlich zu gestalten oder flexibler zu gestalten und dass wir darauf Antworten finden müssen.
Das klingt ein bisschen so, als wäre Familie für Sie ein Seitenaspekt.
Nein, überhaupt nicht. Ich persönlich finde das sehr wichtig. Ich fand auch sehr wichtig, was Herr Rix gesagt hat, dass der Staat die Familien oder Menschen nicht daran hindern sollte, Familien zu gründen. Wogegen ich wäre, auch ganz persönlich, ist, dass der Staat Familienbilder vorschreibt, also den Leuten sagt, welche Familie er denn gerne hätte und wie viele Stunden die Leute dann auch noch möglichst arbeiten sollten. Also das sollte schon den Menschen selbst überlassen bleiben. Aber ich bin vollkommen bei Herrn Rix. Er sollte zumindest die Chancen so verteilen, dass niemand aktiv daran gehindert wird und dass auch Hürden aus dem Weg geräumt werden.
Und die Hürden, die die Unternehmer aus dem Weg räumen könnten, über die wollen wir heute Abend auch reden. Christina Tröger ist Gründerin und Präsidentin eines Clubs, der heißt Club Europäischer Unternehmerinnen. Aber man muss auch dazu sagen, sie sind geschäftsführende Gesellschafterin einer Bauträgerfirma und setzen sich mit ihrer Gesellschaft dafür ein, die Förderung von Frauen in der Wirtschaft, beziehungsweise es geht ihnen um die Gleichstellung. Frau Tröger, wenn ich Sie frage, was ist für Sie Familie, was ist das?
Ja, Familie ist natürlich im klassischen Sinne ein Paar mit Kindern. Familie ist aber auch weitestgehend die Betreuung Angehöriger im Pflegefall. Das gehört auch ein Teil zur Familie dazu. Insofern muss gute Familienpolitik in alle Richtungen denken, da sie sonst einfach auch zu kurz greift. Mhm. Wichtig ist vielleicht auch, dass man es hier mit einer gesellschaftlichen Aufgabe zu tun hat und die Unternehmen nicht einseitig belastet werden müssen. Die Gesellschaft muss die Infrastruktur dafür schaffen, dass Eltern auch mit einem guten Gewissen arbeiten können und gleichzeitig ebenfalls mit einem guten Gewissen zuverlässig Eltern sein können.
Sie vertreten heute Abend sicherlich den Unternehmerstandpunkt oder vertreten Sie den Frauenstandpunkt?
Beides. Denn ich bin ja Präsidentin eines Clubs europäischer Unternehmerinnen. Mhm.
Weil Sie sagten, die Unternehmen dürfen nicht einseitig belastet werden. Was ist denn für Sie eine einseitige Belastung von Unternehmen?
Die Unternehmen, wenn sie einseitig belastet werden, dann ist es so, dass die Bedingungen, die Rahmenbedingungen mehr auf die Unternehmen übertragen werden. Heute ist es schon so, dass über 580 Unternehmen Betriebskitas haben und 90% der Unternehmen davon überzeugt sind, dass familienfreundliche Maßnahmen wichtig sind für die Mitarbeiter.
Im Unternehmen?
Im Unternehmen.
Nehmen wir mal das Beispiel, was die SPD, was Manuela Schwesig jetzt auf den Markt geworfen hat. Herr Rix, Sie sind der familienpolitische Sprecher. Das heißt es, wenn Paare gemeinsam 26 bis 36 Stunden arbeiten. Sie nennen das vollzeitnah, ist auch ein schöner Begriff, also 26 bis 36 Stunden Vollzeit arbeiten und sich dann partnerschaftlich für das Kind einsetzen, kümmern, kriegen Sie 300 Euro im Monat. Wie kommen Sie auf diese Summe?
Tja, das ist mehr als das, was wir über Elterngeld machen können. Und es ist einfach, quasi das, was man im Durchschnitt vielleicht auch an Ausfällen hat. Wir haben aber ganz betont gesagt, wir koppeln es nicht pauschal oder wir koppeln es nicht an das letzte Einkommen, sondern wir sagen, auch diejenigen, gerade diejenigen mit geringen Einkommen, sollen dadurch auch keine Nachteile oder größere Nachteile haben. Und deshalb würden wir lieber eine Pauschale nehmen, um so auch Menschen den Zugang zu erleichtern, die eben das nicht als Lohnersatzleistung gekoppelt an ihr letztes Gehalt nehmen. Das haben wir ja bei dem Elterngeld ein bisschen anders. Da berechnen wir das auf Grundlage des letzten Gehaltes. Aber diese Hürde wollten wir eben nehmen, um auch der Kritik entgegenzukommen, dass sich das ja vielleicht auch nur diejenigen leisten können, die sowieso ein entsprechendes Gehalt haben.
Ja, Sie reden ja von vollzeitnah. Das heißt, die beiden Eltern müssten weniger arbeiten, 26 bis 36 Stunden. Das ist ja eine ziemliche Marge. 36 Stunden, wenn man die 40-Stunden-Woche zugrunde legt, sind 4 Stunden weniger. 26 sind 14 Stunden weniger. Wonach richtet sich das denn? Ist das egal, ob ich 26 oder 36 Stunden arbeite? Ich kriege immer 300 Euro?
Das müssen die Familien auch selbst entscheiden können. Also wir haben ja nun auch nicht, dass wir das aufoktroyieren wollen, sondern es muss auch im Rahmen dessen sein, was sie benötigen. Haben Sie lange Anfahrtswege zur Arbeit? Brauchen Sie etwas mehr Zeit, weil das Kind in einer besonderen Betreuungssituation auch zu Hause sein muss? Und das, glaube ich, sollte man schon auch ein bisschen flexibler gestalten. Mhm. Jeder von uns, der Kinder hat, der weiß, dass man das mal mehr Zeit mit den Kindern verbringen muss und sollte und mal weniger. Und deshalb haben wir auch gesagt, dass wir das anhand einer Marge festlegen, weil wir den Familien das auch nicht vorschreiben wollen.
Aber die 300 Euro bekommt jeder, egal wie hoch sein Bruttoarbeitslohn ist. Gilt das auch für unverheiratete Paare?
Ja, natürlich.
Ja, Sie sagen natürlich, ist ja nicht unbedingt gesagt, dass es natürlich ist.
Achso, nein.
Und was kriegen Alleinerziehende?
Alleinerziehende, weil sie keine Partnerschaftlichkeit haben, würden wir mit einer anderen Summe herangehen, würden wir auch mit 300 Euro rangehen.
Ist das sicher oder sagen Sie das jetzt so? Bisher hat man das nicht gehört von Frau Schwesig.
Bisher sind wir da auch noch, es sind ja auch erst der erste Aufschlag dieses Konzeptes, aber bisher sagen wir, natürlich müssen wir auch bei Alleinerziehenden gucken, wie wir auch die natürlich in die Lage versetzen können, weil das sind die, die am häufigsten in Teilzeit gehen und ihre Ausfälle dadurch haben. Und wenn wir da weiter an dem Konzept weiterfeilen, dann glaube ich, müssen wir auch gerade diese Situation von Alleinerziehenden mit berücksichtigen.
Wir reden gleich nochmal über den Vorschlag und horchen mal, was Frau Tröger dazu meint und Herr Fickinger. Vorher aber Robert Schmiedel aus Göttingen. Guten Abend, Herr Schmiedel.
Guten Abend, Herr Bormann.
Was sagen Sie zu dem Vorschlag der Familienpolitik? Hallo?
Ja, ich bin da. Können Sie mich hören?
Ja, jetzt höre ich Sie gut.
Gut, ich wollte gerade noch Luft holen. Weil bei dem Vorschlag von dem Herrn, und nur eins sagen, der Mindestlohn beträgt umgerechnet 9 Euro die Stunde. Ja. Und ich glaube nicht, dass also die unterste Klasse, sie können nicht, sie sind nicht, sie stehen nur am Schalter und drücken hoch und runter. Und da sind 300 Euro viel Geld. Aber für die höher Qualifizierten, für die gelten sollte, sind 300 Euro nicht. Mhm. Aber man ursprünglich auch einmal folgende gewesen bei ihrer Kollegin am Telefon. Erstens, wenn so viele Leute in Dortmund pendeln müssen zur Arbeit. Papa steigt ins Auto, fährt weg.
Ja.
War ja gestern Nacht drin gewesen.
Genau.
Und dann die Infrastruktur auf dem Lande, die ist teilweise so schlecht, dass Leute irgendwie zum Einkauf auch wegfahren müssen.
Mhm.
Ich weiß aus meiner Kindheit, ich musste fast 1,5 Stunden zur Schule fahren, zur weiterführenden Realschule.
Wie kommen wir jetzt auf den Punkt der Familienpolitik, Herr Schmiedel? Wo schließt sich da der Kreis für Sie?
Ja, ganz einfach, man muss die Infrastruktur in dem Ort, wo die Leute leben, stärken.
Ja,
das heißt, da muss ein Einkaufszentrum da sein, da muss eine Schule da sein.
Mhm.
Und man darf nicht aus Kostengründen alles vor Ort so kaputt sparen.
Gut, kommen wir mal zu dem Punkt, Herr Schmiedel, den Sie wahrscheinlich gehört haben im Zuge der Sendung. Was halten Sie von dem Modell weniger arbeiten, beider Mutter wie Vater, und dafür gibt es vom Staat Geld?
Das habe ich eben gerade ausgeführt, also die 300 Euro. Ich meine, für Leute, die Mindestlohn empfangen von 8,84 Euro, ist sehr viel Geld.
Ja.
Aber wollen Sie wirklich, dass ein höher qualifizierter dann zu Hause bleibt, nur dass er mit 300 Euro bekommt pro Monat? Dafür kann er eher als Halbtagsjob für Minijobberin einstellen.
Ja.
Für
gut.
Kindermädchen.
Herr Schmiedel, diese Frage würde ich gerne Herrn Rix als familienpolitischen Sprecher stellen. Wie ist das? Haben Sie nicht überlegt, dass das für einige Menschen 300 Euro ist, das ganz viel? Und für andere in Relation zu ihrem Gehalt ist es doch dann wenig.
Die 300. Wenn man noch ergänzt, dass 36 Stunden für die Metall- und Elektroindustrie eine Arbeitszeitausweitung wären, die wir nämlich nur 35 Stunden tarifvertraglich haben.
Aber die, in der Elektroindustrie ist hauptsächlich auch Vollbeschäftigung.
Ja gut, bleiben wir mal den Punkt.
Bleiben wir erstmal bei den 300 Euro. Die sind ja ergänzend zu dem, was ich sowieso an Lohn für meine 26 bis 36 Stunden bekommen würde. Also von daher ist es, und natürlich muss auch jede Familie auch individuell entscheiden, inwieweit ich auf das Geld auch angewiesen bin. Und natürlich muss ich das auch dementsprechend entscheiden, wie die Situation auch im Betrieben ist. Also wir sind da ja durchaus in der Situation so, dass wir da ja nicht sagen, es hat jetzt jede Familie die Arbeitszeit zu reduzieren, egal welches Einkommen und egal in welcher betrieblichen Situation der Betrieb ist.
Naja, aber die Familie wird sich natürlich überlegen, lohnt sich das 300 Euro oder kann ich eventuell durch mehr Arbeit oder durch übliche 40 oder mehr Stunden in der Woche nicht mehr Geld verdienen? Ist das nicht attraktiver? Haben Sie sich das überlegt?
Natürlich kann das auch attraktiver sein, aber das ist jetzt schon mit allen Arbeitszeitreduzierungen, die wir haben.
Mhm.
Die Alternative ist, dass die Frau die Arbeit reduziert auf eine halbe und keine Ersatzleistung dafür bekommt. Und wenn man das insgesamt berechnet, glaube ich, muss eine Familie schon durchaus überlegen, ob sich das eventuell am Ende doch lohnt. Also wenn man die Zeit für die Familie haben will und wenn man sie braucht, und natürlich.
Herr Fickinger vom Nordmetall-Arbeitgeberverband, was sagen Sie zu dieser Idee?
Also die Idee ist sicherlich gut gemeint, das will ich auch Frau Schwesig gar nicht abstreiten. Wir haben ja auch häufig genug über solche Themen diskutiert, aber sie ist eben überhaupt nicht gut gemacht und wird sich auch nicht realisieren lassen. Wir haben bis jetzt die ganze Zeit eigentlich nur die Warte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrachtet. Wenn Sie sich mal die Warte des Arbeitgebers anschauen, der also nun für dieses Band von 4 bis 14 Stunden befristet auf 2 Jahre einen Ersatz finden soll. Das möchte ich gerne sehen. Die Stellenausschreibung, in der drin steht, wir suchen gerne für eine wöchentliche Arbeitszeit von 8 Stunden befristet auf 2 Jahre einen qualifizierten Ingenieur, der dann einsteigt. Das wird so nicht funktionieren. Und deswegen, glaube ich, ist es eben ein sicherlich gut gemeinter, aber dann doch eben sehr realitätsferner Vorschlag. Und zu den Zahlen kann ich gerne auch noch was beitragen. Ich habe das eben mal schnell ausgerechnet. Wir haben in der Tat sehr gut bezahlenden Metall- und Elektroindustrie haben wir die tariflichen Spitzenverdiener, also noch nicht der außertarifliche Bereich, sondern die Top, die noch im Tarif sind, bekommen bei uns 6.155 Euro im Monat. Da habe ich mal die 150 Euro drauf angerechnet. Dass, wenn Sie das in Zeit umrechnen, sind das 51 Minuten, also die Sie sozusagen durch diese Stütze, durch diese Subvention ausgeglichen bekämen. Den restlichen Einkommensausfall müssten Sie selbst tragen. Das soll jetzt nicht als Plädoyer dafür missverstanden werden, dass ich sage, bitte subventioniert dann noch die Hälfte der Arbeitszeit, sondern ich möchte wirklich nochmal den Fokus drauf legen, was wird passieren, wenn wir diese kleinen Lücken reißen. Dann müssen wir diese Lücke füllen. Wir werden kein externes Personal bekommen. Und das wird dann zu der Situation führen, dass die Arbeitsverdichtung in den Betrieben weiter zunimmt, dass die Kollegen, die da sind, Überstunden machen müssen. Und ich will es auch mal so sagen, die müssen dann die Überstunden machen für die anderen, die mit der subventionierten Teilzeit dem Kind die Gute-Nacht-Geschichte erzählen. Ich habe es jetzt bewusst etwas pointiert ausgedrückt, um diesen Mechanismus. Also natürlich bin ich dafür, dass die Väter den Kindern die Gute-Nacht-Geschichte erzählen. Mache ich mit meinen Töchtern auch so, sehr gerne sogar. Aber um mal den Mechanismus zu zeigen, der aus unserer Sicht einfach nicht funktionieren kann.
Mhm. Frau Tröger, schließen Sie sich dem an, dieser Kritik?
Also für mich ist, ich finde im Grunde genommen alles, was man macht, um Familien zu stärken und zu stützen, erst einmal gut. Aber ich würde auch da ein paar Fragen nach der Machbarkeit stellen. Also es ist ja, wenn ich Frau Schwesig richtig verstanden habe, so, dass die Väter auch mehr an dem Prozess der Gleichberechtigung, um es mal so in Anführungsstrichen zu sagen, beteiligt werden, die Gute-Nacht-Geschichten etc. vorlesen können. Also nun ist es ja in den meisten Fällen so, also heute arbeitet eine Frau durchschnittlich 30 Stunden, ein Mann durchschnittlich 41 Stunden. So. Mhm. Die meisten Teilzeitjobs liegen bei den Frauen, das sind 70% heute. Die Frage ist für mich, wie will man das Ganze verrechnen? Also wenn die Frau, ich sag mal, im Handel beschäftigt ist, der Mann in der Bank, wie soll das Ganze gehen mit den Arbeitsstunden, um das irgendwo hinzubekommen? Wie will man sich entscheiden, ob für 26 oder für 36? Also das ist alles relativ schwierig. Also es ist nach wie vor so, dass Frauen einfach sehr viele Aufgaben im Haus, bei der Kindererziehung etc. übernehmen. Hinzu kommt, dass eine Mobilität heute auch gefragt ist.
Lassen wir die Mobilität nochmal außen vor, darüber können wir nachher sprechen. Herr Rix, Sie haben jetzt einen ganzen Korb von Kritik bekommen. Der entscheidende Punkt,
es waren Nachfragen, also weil mir das nicht klar ist. Ja. Es ist keine Kritik, weil grundsätzlich finde ich es gut.
Ja. Ich nehme nochmal dieses Modell, dass der Arbeitgeber für 4 Stunden eine Kraft finden muss oder gar für 14 Stunden, weil es, wie Herr Fickinger sagt, Lücken reißt. Welche Idee haben Sie da als familienpolitischer Sprecher, dass die Unternehmen keine Lücken haben, die gerissen werden?
Na, die Alternative ist, dass zum Beispiel die Frau noch weniger Stunden arbeitet. Und wir haben ja auch jetzt in der Elterngeld-Elternzeit-Situation die Möglichkeit, man muss ja auch nicht komplett Elternzeit oder so nehmen, das auch in Teilzeit zu machen. Und natürlich muss das auch in Absprache mit den Betrieben passieren und soll nicht sofort, also wenn der Arbeitnehmer sagt, ja, ich will aber jetzt 36 Stunden machen, statt meiner 40 und die ist mir doch egal, wie das mit den 4 Stunden sein soll, sondern wir wollen damit deutlich machen, dass der Staat eine Verantwortung dafür übernehmen möchte, dass wenn Eltern bereit sind, partnerschaftlich ihre Arbeitszeit zugunsten der Kinder zu reduzieren, dort auch in einer nicht direkten Lohnersatzleistung, aber mit einer Pauschalisierung, mit einem Familiengeld, diese Ausfälle mit abzudecken. Nicht komplett abzudecken, das können wir nicht.
Aber das ist keine Antwort auf die Frage, wie die Arbeitgeber die Lücke füllen sollen.
Ja, wie macht er das jetzt beim Elterngeld? Also es ist ja nicht so, dass es keine neue Situation ist, dass jetzt auch mittlerweile Mütter, insbesondere Mütter, ihre Zeiten ja auch reduzieren, auch auf 26 Stunden, weil sie für die Familie arbeiten müssen. Und wenn das vielleicht beide machen, dann gewinnt vielleicht ja auch der Betrieb, in dem gerade im Moment die Mutter auch nur auf Halbzeit ist, aber dann vielleicht auf 30 Stunden hochgeht, gewinnt der Betrieb ja auch was dadurch.
Herr Rix, interessant ist, dass Sie immer von Frauen und Müttern sprechen. Wir reden da immer, wo Sie die Väter eigentlich haben bei Ihrem familienpolitischen Modell.
Das Programm, wenn ich es richtig verstanden habe, sollte doch die Väter bzw. die Männer mehr an oder dem Partner in diesem Fall auch mehr an dem Prozess der Familie beteiligen.
Genau.
Das ist doch auch, darf ich nur kurz zu Ende reden? Es geht ja auch um einen Fall. Also es wurde immer wieder auch geschildert, ich habe es im Internet recherchiert, dass eben Frauen, die jetzt auch sagen, Mensch, ich will jetzt aber auch wieder gucken, dass ich da auf die Spur komme im Arbeitsprozess und eventuell auch Karriere machen. Mein Mann bleibt jetzt ein bisschen mehr zu Hause und dann kann ich das mal schaffen. Also so wie es jetzt im Moment ein bisschen klingt, ist es so, dass die Frau mehr entlastet werden soll. Aber ich glaube, dass die Zielsetzung, wenn es so wie ich es eigentlich verstanden habe, aber vielleicht ist es falsch, da können Sie noch mal was zu sagen, ist eigentlich gewesen, dass die Männer am Arbeitsprozess und dass eine höhere Gleichberechtigung eben besteht, beteiligt werden.
Lassen Sie mich das in eine Frage formulieren, Herr Rix, als familienpolitischer Sprecher. Worum geht es bei dem Modell? Geht es darum, dass die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, wenn es um Kindererziehung geht, weiterhin gefördert wird? Oder geht es darum, dass Frau, wenn sie weniger arbeitet, einen Lohnersatz bekommt? Worum geht es Ihnen?
Es geht darum, dass Eltern partnerschaftlich mehr Zeit für ihre Kinder bekommen können. Und darum, dass man das partnerschaftlich aufteilt. Und wenn es im Moment so ist, dass zum Beispiel die Frau gar nicht arbeitet und der Mann Vollzeit arbeitet, weil die Frau sich um die Kinder kümmert, aber am Ende beide sagen, nee, lass uns doch beide Teilzeit arbeiten, dann haben wir doch alle was davon.
Ich frage mal Herrn Fickinger von Nordmetall Arbeitgeberverband, das Wort partnerschaftlich zwischen Mann und Frau, wie sieht da die Wirklichkeit aus, wenn der Wunsch besteht, beide mögen sich partnerschaftlich um die Kinder kümmern, können beide bedingungslos sagen, ich möchte weniger arbeiten. Ist das von Arbeitgeberseite aus möglich?
Also erstmal unterstützen wir das grundsätzlich. Zweitens gibt es jetzt schon einen Anspruch auf Teilzeitarbeit, dem auch stattgegeben werden muss, wenn nicht betriebliche Gründe entgegenstehen. Und wir haben erst vor sehr kurzer Zeit, vor ein, zwei Wochen, eine große Umfrage nochmal veröffentlicht, wo auch die Beschäftigten befragt wurden. Und mehr als zwei Drittel sagen, ja, sie können auch ihre tägliche Arbeitszeit kurzfristig an die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Ich würde gern einen Punkt in dem Zusammenhang ansprechen. Die SPD, auch Herr Rix jetzt, versucht ja die Arbeitszeit umzuverteilen zwischen Männern und Frauen. Ich würde gerne mal den Fokus darauf legen, dass man sie ja auch im Laufe eines Tages umverteilen kann. Wir haben im Moment eine Debatte darüber, dass wir beispielsweise, weil der Mann sich auch einschalten möchte und sagt, ich gehe am Nachmittag das Kind von der Kita abholen, ich bringe es nach Hause, ich erzähle die Gute-Nacht-Geschichte und ich möchte dann abends mich noch mal ein, zwei Stunden hinsetzen und die Zeit aufholen, die ich sozusagen vorher von meinem Arbeitgeber frei bekommen habe, um die Familienpflichten zu erfüllen, dass er das nachholen kann. Das setzt aber voraus, dass wir zum Beispiel diese 11 Stunden Ruhezeit, die uns vorgeschrieben sind vom Gesetzgeber, auch durchbrechen müssen für kleinere Dinge oder dass wir auch an den Tagen, sagen wir an 2 oder 3 Tagen länger arbeiten und dafür an anderen 2 kürzer arbeiten. Das sind zum Beispiel ganz konkrete Vorschläge oder Wünsche auch an den Gesetzgeber, wo man auch einiges dafür tun könnte, um auch die Vereinbarkeit zu erhöhen und dann auch den Männern die Chance zu geben, sich mehr um die Familie zu kümmern.
Haben Sie gerade eben gesagt, es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit, die Arbeitszeit zu reduzieren, wenn man mehr Zeit für Familie und das ist ja auch den Anspruch darauf gibt. Ja, und wir haben jetzt die ergänzende Leistung dazu, dass wir dafür dann eben ein Familiengeld zahlen, wenn Menschen diese Arbeitszeit reduzieren. Also Sie haben ja gerade selber gesagt, dass es bei Ihnen möglich ist, die Arbeitszeit zu reduzieren.
Aber erstens ist die Frage, warum man das staatlich subventionieren muss. Wir haben in der gleichen Umfrage auch festgestellt, dass die Arbeitnehmer durchaus bereit sind, auch für solche Fälle vorzuarbeiten. Dass man sagt, wir sparen uns das selbst an, einen Puffer, weil wir wissen, in einigen Jahren kommen die Kinder, da wollen wir insgesamt ein bisschen kürzer treten.
Naja, also weil es sich nicht jede Familie leisten kann, auf das Geld zu verzichten.
Ja, aber,
ich glaube, das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Also wir haben, vielleicht muss man auch noch mal eines sehen, wir haben demografischen Wandel, wir haben Fachkräftemangel und dass man Menschen aus dem Arbeitsprozess zieht, ob Frau oder Mann, zu verschiedenen Stunden oder weniger arbeiten lässt, ist natürlich bei einer boomenden Wirtschaft für die Unternehmen eine schwere Geschichte. Das muss man so sagen. Trotz alledem macht jedes dritte Unternehmen, unterstützt die Mitarbeiter bei der Kinderbetreuung. Das ist nachgewiesen in Deutschland. Und 20% planen dies auch in Zukunft. Also es ist, ich stimme Ihnen beiden zu, dass man natürlich das auch alles machen muss. Aber von Seiten der Unternehmen wird auch heute schon sehr, sehr viel getan. Und die Politik muss natürlich die Rahmenbedingungen verbessern. Die Frage ist eben, ob das es nun wirklich ist. Weil ich sage mal, wenn man ein ganz normales Problem schildert, ist es heute so in Ganztagsschulen, dass ein Kind eine Stunde Hausaufgabenbetreuung hat.
Gut, Sie führen jetzt die Schulpolitik ein, da würde ich gerne eine kleine Klammer machen und erst nochmal Michael Recher aus Lüneburg hinzuziehen, der ein bisschen warten musste. Herr Recher, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Bormann und Frau Tröger und die Herren. Vielen Dank, dass Sie mich in die Sendung nehmen. Sie haben jetzt, wenn es Ihnen vielleicht selbst klar geworden ist, eine halbe Stunde lang über Familienpolitik gesprochen, dachten Sie, und Sie haben eine halbe Stunde lang jetzt einzig und allein über Wünsche und Bedürfnisse von Erwachsenen und Eltern gesprochen und Paaren. Und das Wort Kinderbedürfnisse ist kein einziges Mal gefallen. Und deshalb, die Frage lautet ja so an die Hörer, was halten Sie von der familienpolitischen Diskussion, die jetzt im Wahlkampf aufkommt? Als ich das gestern gehört habe von Frau Schwesig, habe ich mir die Haare gerauft. Und nachdem ich jetzt eine halbe Stunde zuhöre, was unter Familienpolitik zu verstehen ist, ja, das ist die private Lebensgestaltung meiner Frau und meine. Ja. Mhm. Und da sagen mir jetzt Leute in ihrem Studio, was für meine Frau und mich am besten ist, wie ich mein Leben führe mit meinen Kindern zusammen und das auch noch mit der Arbeit. So, das geht gar nicht. Wir orientieren uns überhaupt nicht an den Kindern. Und Frau Merkel hatte vor knapp 10 Jahren mal die exakt richtige Frage gestellt und nie wieder aufgegriffen und sonst auch niemand von den politischen Parteien. Die entscheidende Frage, wenn wir über Beruf und Vereinbarkeit von Beruf und kleinen Kindern reden, ja, Familie mit Kindern, dann ist die entscheidende Frage, kann man mit über 40 einen Wiedereinstieg in die Wirtschaft bekommen, ohne dass man Nachteile hat? Ja. Weil von 25 Jahren bis 40 Jahren ungefähr, mehr oder weniger, ja, drängt sich bei den jungen Familien mit Kindern, Paaren mit Kindern, immer alles gleichzeitig. So. Ja. Und an der Stelle möchte ich sagen, der zweite Teil, ja, diese Geschichte ums Geld im Vorwahlkampf, da wird jetzt wieder mit Geld gewedelt. Das ist sinnlos vertan. Ja. Mhm. Es kommt überhaupt nicht bei den Bedürfnissen der Kindern an. Und dazu könnte ich Ihnen jetzt 2 Beispiele nennen, aber ich weiß nicht, ob Sie das möchten.
Nein, Herr Recher, ich finde das, was Sie sagen, schon richtig. Ich würde den Wiedereinstieg, das Wort, würden Sie denn sagen, dass Männer nicht so leicht aus dem Beruf, sagen wir mal, verzichten können für die Kinder als Frauen? Ist das für Männer schwieriger?
Wissen Sie, das ist für Männer und Frauen schwierig, wenn sie gut ausgebildet sind und arbeiten wollen, sie wollen was bewegen. Ja?
Ja.
Und dann gehen sie raus. Ja? Mhm. Meine Frau hat zu mir gesagt, ehrlicherweise, es ist irgendwann auch einfach langweilig und es unterfordert mich. So, ja? Und das konnte ich total gut verstehen. Ja? Und auf der anderen Seite, wenn sie aber im Beruf bleiben, also wir haben es klassisch gemacht, ja? Dann haben sie als derjenige, der arbeitet, auf einen ganz anderen Druck wiederum. Ja? Irgendwie hängt alles an ihnen. Ja? Sie müssen funktionieren. Ja? Mhm. Da darf nichts falsch laufen. So. Mhm. Also es haben beide Seiten Vor- und Nachteile. Worauf ich aber hinaus will, ich finde alles gut. Ja? Also wenn man das partnerschaftlich macht, finde ich das gut. Es gibt auch ganz wenige Männer, die mal zu Hause bleiben, ja? Und die Frau geht arbeiten. Worauf ich hinaus will, ist, wir müssen noch mal sehen, wir haben mal etwas geschaffen, was eine echte Errungenschaft war, nämlich zu sagen, damals waren es in den 90er Jahren die Frauen vornehmlich, ja, zu 95%, die kriegen 3 Jahre Zeit, um die Bindung zu kleinen Kindern sozusagen, sie bekommen Zeit geschenkt, ja, und sie dürfen wieder in den Beruf gehen. Das haben wir erst in den 90er Jahren überhaupt eingeführt, diese 3 Jahre. Ja.
Ja.
Und jetzt drängen wir junge Frauen auch so von diesem ganzen Du musst, ja, so schnell wie möglich wieder arbeiten gehen, schon nach wenigen Monaten. Und dann gibt es ein Elterngeld mit diesen zusätzlichen 2 Monaten und dann wird in diesen 2 Monaten wird es genutzt, um Urlaub zu machen.
Gut, Herr Recher, um den Kreis zu schließen, was wäre denn Ihre Erwartung, wenn wir über Familienpolitik reden und wir reden auch über Kinder, wir haben die Gute-Nacht-Geschichte sogar heute Abend gehabt, was wäre Ihr Wunsch an Frau Schwesig, was sollte sie tun?
Ja, 3 Dinge. Ja. Erst Erstens mal, was den Beruf angeht, den Wiedereinstieg, nachdem man einige Jahre aus dem Berufsleben war, viel stärker fördern. Ja, mhm. So, dass sozusagen, das betrifft eben ganz oft Frauen, dass die nicht als dritte Wahl angesehen werden, Punkt 1. Ja, so, sodass wir Eltern Zeit verschaffen. Punkt 2, wirklich dort fördern, wo man finanziell fördern muss. Da finde ich die Förderung der Alleinerziehenden völlig okay. Ja? Mhm. Bei den Paaren, finde ich, muss man nichts fördern. Da finde ich, sollte man steuerpolitisch eher sagen, okay, Kinder zählen jetzt mit, wenn man Geld verdient, ne? So, sozusagen um die Steuerlast etwas zu senken. Und der dritte Punkt, der ist mir ganz wichtig. Wenn wir dann schon Ganztagsschulen anbieten, das sagte auch einer der Hörer vorhin, dann müssen wir auch kleine Schulen auf dem Lande erhalten. Dann müssen wir die Grundschulen stärken. Dann müssen wir auch, wissen Sie, es heißt, da gibt es Kantinen in den Ganztagsschulen und da wird sozusagen so Massenessen dann möglichst günstig hingebracht, weil direkt gekocht werden kann nicht. Und gleichzeitig haben wir Bulimie-Probleme bei den Teenagern.
Gut, machen Sie also, jetzt bitte keine neuen Fässer auf, Herr Richard.
Ist klar.
Ich finde Ihre drei Punkte wichtig und ich würde gerne mit dem Wiedereinstieg mal beginnen und Herrn Fickinger als Arbeitgeberverband Nordmetall mal fragen, wie sind denn aus Ihrer Sicht die Erfahrungen für Männer wie für Frauen, die sagen, okay, ich reduziere meine Arbeitszeit oder ich arbeite eine gewisse Zeit gar nicht und will dann den Wiedereinstieg. Ist das so, wie Herr Recher das beschrieben hat? Ist das ein Problem?
Teils, teils. Also es ist sicherlich so, dass es also andersrum gesagt, wir versuchen einerseits schon natürlich gute Leute zu erhalten und ihnen alles möglich zu machen, was sie im Moment haben möchten. Da hat sich der Arbeitsmarkt komplett gewandelt. Also wir müssen sehr viel mehr auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer eingehen. Und wenn jemand kommt und sagt, ich möchte gern ein Jahr ein Sabbatical machen oder ich brauche 2 Tage Homeoffice oder was auch immer, versuchen wir da sehr stark drauf einzugehen, einfach auch um die guten, qualifizierten Leute in den Unternehmen zu halten. Unbestritten ist aber auch, und das sehen wir ja an der Debatte um Entgeltgleichheit, Entgeltgerechtigkeit, auch nachgewiesen, dass sie natürlich, je länger sie aus dem Beruf raus sind, umso schwieriger es haben, dann auch wieder Fuß zu fassen, weil natürlich der Zug nicht stehen geblieben ist, während sie draußen waren, sondern weitergelaufen ist. Und das sind in der Tat Überlegungen, ist ja auch unsere Argumentation im Punkt, eine der Argumentationen im Punkt Lohngerechtigkeit. Wenn wir wollen, dass die Lücke kleiner wird, dann müssen wir sehen, dass die Frauen früher zurückkommen in den Beruf, dass wir da eben Betreuungsmöglichkeiten schaffen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Hürden, die einem Wiedereinstieg entgegenstehen. Die müssen wir, glaube ich, jetzt nicht diskutieren, weil sie ja weit woanders hinführen. Ich will sie nur mal nennen, dass die Frage Steuerklasse 5, wenn die Frau anfängt, wieder einzusteigen, oder die Frage Familienversicherung kostenlos. Sobald die Frau wieder arbeitet, muss sie sich selbst krankenversichern. Da gibt es also ein paar Hürden, die es dann wenig attraktiv machen, wieder einzusteigen. Das sind alles Punkte, an denen man natürlich ansetzen könnte, aber die, glaube ich, heute nicht hier hingehören.
Herr Rix, der Hörer hat auch gesagt, er stellt sich eher vor, eine Förderung wäre zum Beispiel, hätte das Beispiel der schulischen Versorgung auf dem Lande oder Schulen, wo es heißt, das Kind ist zwar ganztags betreut, aber es ist letztendlich nicht so richtig ganztags betreut. Warum steckten Sie von der Idee her das Geld, was Sie den Menschen geben wollen, wenn sie weniger arbeiten? Sie könnten ja auch sagen, diese 300 Euro, die stecken wir lieber in Kitas und in die Dinge, die dann allen nutzen.
Zunächst mal will ich noch mal widersprechen, weil das Bedürfnis haben die Kinder, dass die Eltern mehr Zeit mit ihnen verbringen. Das sagen,
woher wissen Sie das?
Das sagen die allermeisten Untersuchungen, die wir in diesem Bereich haben. Wenn Sie welchen Wunsch Kinder haben, dann ist das erschreckend, wie hoch die Anzahl ist, dass sie sich mehr Zeit mit ihrer Familie, mit ihren Eltern wünschen. Mhm. Und auch das ist der Grund, warum wir sagen, wir müssen dem Bedürfnis auch nachkommen, dass Eltern für ihre Kinder da sein wollen und dass Kinder ihre Eltern brauchen, diese Zeit mit ihren Eltern, die Kinder die Zeit mit den Eltern auch verbringen.
Lassen Sie mich da mal kurz nachfragen. Das ist ja aus dem Mund eines Sozialdemokraten, der auch für Kitas und Ganztagsversorgung von Kindern die Lanze bricht, eine ungewöhnliche Aussage.
Nee, widerspricht überhaupt nicht, weil wir immer für die Wahlfreiheit sind. Weil wir immer dafür sind, das haben wir ja zu Beginn alle drei gemeinsam ja auch übereinstimmend festgestellt, dass wir die Möglichkeiten geben wollen, so wie die Familien das mit ihren, für ihre Kinder und für ihre Situation am besten organisieren wollen und können. Mhm. Und dazu gehört, wenn es mehr Zeit für die Kinder benötigt, weil die Kinder mehr Zeit mit den Eltern brauchen, dann eben auch mehr Zeit, möglichst Rahmenbedingungen dafür zur Verfügung stellen, dass die Eltern auch mehr Zeit für ihre Kinder haben. Wenn man aber gleichzeitig sagt, jetzt haben wir auch die Möglichkeit, mehr Arbeit arbeiten zu gehen. Und wir brauchen dafür die Betreuungsplätze, dann müssen wir auch diese betreuen. Wir wollen eben keine Vorschriften haben, gut, wie man das jeweils machen will.
Frau Tröger, ich gebe Ihnen zum Denken das Wort Wahlfreiheit mit auf den Weg, bevor ich mit Herrn Sparta rede, wie Sie das einschätzen, ob Frauen tatsächlich eine Wahlfreiheit haben in dieser Art von Berufswelt. Detlef Sparta aus Auetal, aus Schaumburg. Guten Abend, Herr Sparta.
Ja, schönen guten Abend, Herr Bormann. Ich bin fasziniert von dem Hörer, der vor mir angerufen hat. Der hat mir auch aus der Seele gesprochen. Also, dass die ganze Diskussion tatsächlich überwiegend auch von Erwachsenenseite aus gesehen wird und nicht von Kinderseite. Und kann mich dem, was Herr Rieks eben gesagt hat, auch nur anschließen, dass es sozusagen diese Wahlfreiheit eine große Rolle spielt, wie Familien sich sozusagen ihren Alltag vorstellen sollen.
Haben Sie denn die Vorstellung, Herr Sparta, es gibt diese Wahlfreiheit? Familien die Wahlfreiheit?
Die gibt es nur individuell von Familie zu Familie unterschiedlich. Das heißt, wie sind sie aufgestellt? Welchen Job haben sie? Und wie geht auch tatsächlich der Arbeitgeber? Wir haben eben gehört, es wären 30%, das glaube ich lange nicht, dass es 30% der Arbeitgeber, die da sozusagen positiv mit umgehen in Richtung Familie. Sondern da gibt es natürlich auch Jobs, in denen es nicht möglich ist. Wenn man in höheren Führungspositionen ist oder so, dann wird man da gebraucht. Und wenn man eine Zeit lang raus ist, die Kontakte nicht mehr hat, dann ist man nichts mehr wert. Und das ist das, was ich an der ganzen Diskussion oder schwierig finde. Es wird hier immer über Geld geredet. Kindererziehung kostet Geld, aber wie kriege ich jetzt sozusagen alle wieder an den Staat weiter zu arbeiten? Das geht nur dadurch, dass ich ihnen Geld zahle. In irgendwelchen neuen Modellen, seit Jahrzehnten haben wir immer irgendwelche Modelle, wo es darum geht, den die Familie gründen wollen oder die in der Situation sind, Familie zu gründen, irgendwelche Auslastungen und sonst was zu geben. Was meinen Sie, was das für eine Streiterei ist mit dem Finanzamt, mit dem Arbeitgeber, mit diesem und mit jenem oder auch mit der Rentenkasse, da überhaupt Geld, dass das irgendwelche Auswirkungen hat? Ein bedingungsloses Grundeinkommen für die Situation der Frauen und Männer, die ihre Kinder erziehen, wäre zum Beispiel eine ganz hilfreiche Situation.
Jetzt sind wir mitten im Wahlkampf und holen andere Parteien an den Tisch. Ja, natürlich, ist das eine Idee.
Jetzt haben wir noch nicht durchgedacht. Nicht zu Ende gedacht.
Ja.
Ich will nur ein Beispiel nennen, wie sich das verändert hat. Meine Kinder sind jetzt der Älteste 24, der Jüngste 17, wir haben 3. Und in der Zeit, als wir unsere Kinder gekriegt haben, meine Frau und ich, haben wir uns ganz klar dazu entschieden, dass wir sie beide erziehen wollen.
Ja.
Und was haben wir davon? Dass wir uns jetzt eventuell mit der Rentenkasse rumschlagen können, weil bei keinem wird irgendwas auf die Rente angerechnet von Kindererziehungszeiten, weil wir haben ja beide gearbeitet in der Zeit.
Gut.
Also da ist der Gesetzgeber schon ganz schön nachlässig in dem, dass er Familien auch als solche, nämlich als fürsorglich miteinander umgehende Strukturen akzeptiert und erstmal auch eine Fürsorge dafür bereitstellt in allen Bereichen, egal ob Gutverdiener oder Schlechtverdiener sich sozusagen zur Verfügung stellt.
Herr Sparta, wir waren bei dem Begriff Wahlfreiheit. Ich hatte eben noch, bevor Sie das Wort ergriffen haben, Frau Tröger gefragt, wie sehen Sie das mit der Wahlfreiheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wenn es darum geht, ihr habt die Wahlfreiheit, wenn es darum geht, kümmert euch um eure Familie. Gibt es diese Wahlfreiheit?
Die gibt es, ja, die gibt es in der Tat, wobei man sehen muss, dass 70% der Frauen schon mal die Teilzeitposition haben.
Mhm.
Das ist, und da schon versuchen, das meiste für Familie und auch für Pflegebedürftige etc. zu machen.
Aber das müsste Sie erschrecken, weil die Teilzeit heißt doch Altersarmut, wenn die Frauen älter werden.
Klar, das heißt natürlich auch für die Frauen ist es natürlich auch schwierig. Je länger, das ist einfach auch, wahrscheinlich wird irgendein Hörer jetzt sagen, jetzt redet sie wieder übers Geld, aber je länger eine Frau nachdem sie ein Baby bekommen hat, zu Hause bleibt, desto schwerer kommt sie wieder in den Beruf rein und desto schwerer kann sie auch auf die Karriereleiter höher gehen. Das heißt auch, desto weniger Geld verdient sie.
Gut, da fragen wir mal Herrn Rix als familienpolitischer Sprecher, wie wollen Sie diesen Frauen helfen, dass sie nicht in der Altersarmut landen?
Wir wollen zum Beispiel ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit einführen. Also
damit das ist jetzt auch durchgeklungen kurz vor der Bundestagswahl.
Das ist nicht durchgeklungen kurz vor der Bundestagswahl. Da konnten wir uns leider bei unserem Koalitionspartner nicht bis zum Ende durchsetzen. Es hat es sogar in den Koalitionsvertrag geschafft, weil es auch eine längere Position ist. Das lag einfach daran, weil wir nicht die Mehrheit dafür bekommen haben. Aber das ist keine Position, die kurz vor der Bundestagswahl ist. Genauso wenig wie die Familienarbeitszeit eine Position ist, die kurz vor der Bundestagswahl kam. Die hat Frau Schwesig schon zu Beginn dieser Wahlperiode vorgeschlagen.
Richtig, und dann war Frau Merkel dagegen.
Frau Merkel nicht so.
Gut, dafür, aber ja. Herr Rix, nochmal die Frage, was wollen Sie mit den Frauen tun, die Angst haben, wenn ich nicht mit dem Beruf so ausfülle, wie ich ihn ausfüllen könnte, weil ich Familie habe, weil ich Kinder habe, aber ich muss mit der Altersarmut im Alter rechnen. Wie wollen Sie denen die Angst nehmen?
Ja, indem ich natürlich mehr Möglichkeiten biete, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch tatsächlich vorhanden sein kann. Und dazu gilt zum Beispiel, dass wenn ich Arbeitszeit reduziere, dass ich dann auch wieder in Vollzeit gehen kann, dann schaffe ich ein Stück weit mehr Sicherheit, dass diese Frau eben auch sagen kann, okay, ich weiß zwar, ich muss und will auch für meine Kinder die Arbeitszeit reduzieren, aber am Ende weiß ich auch, ich kann wieder in Vollzeit gehen, um damit auch mein Armutsrisiko zu verringern.
Aber darf ich Ihnen was sagen? Die Wirtschaft hat schon Modelle, um die Arbeitszeit zu reduzieren. Elternzeit haben wir, Pflegezeiten, wir haben Familienpflegezeit. Da existiert schon eine ganze Menge. Aber die Praxis sieht eben wirklich anders aus. Und in Deutschland bleiben die Frauen auch länger zu Hause als in den im europäischen Ausland. Also ich glaube, es ist bei durchschnittlich 8 Jahren, nachdem sie ein Kind bekommen haben.
Kirsten Werner, eine Frau, ist am Telefon aus Handewitt. Guten Abend, Frau Werner.
Ja, guten Abend in die Runde. Hallo.
Schönen guten Abend. Sie haben das Wort.
Ja, schön, dass ich durchgekommen bin. Ich habe am Anfang gleich das Radio eingeschaltet, die Vorstellungsrunde mitbekommen, dann eben, weil ich versucht hatte anzurufen, nicht alles mehr, aber ich hoffe, ich bin noch so ein bisschen auf den aktuellen Stand. Ja, was ich ganz schwer vermisst habe, war am Anfang, als erklärt oder definiert wurde, was Familie ist, habe ich das Wort alleinerziehend überhaupt nicht vernommen. Mhm. Es ging um Paare, um Familien mit Eltern, um Paare mit Kindern, aber das Wort alleinerziehend habe ich ganz übelst vermisst. Das habe ich, glaube ich, jetzt einmal durch einen anderen Anrufer so durchklingen hören. Und dann wird von Wahlfreiheit und der Möglichkeit von Teilzeit und Rückkehr in Vollzeit gesprochen. Ich kann nur sagen, ich bin seit 10 Jahren alleinerziehend, also eigentlich von Anfang an, und habe keine Möglichkeit gehabt, mir irgendwas auszuwählen. Es ist eigentlich ein ständiger Existenzkampf, überhaupt eine Stelle zu bekommen. Ich bin Akademikerin, bin durch Deutschland gezogen, von Baden-Württemberg über Nordrhein-Westfalen. Jetzt bin ich in Schleswig-Holstein, um eine entsprechende Position zu bekommen. Die Frage nach, ob ich nun 40 oder 20 oder 30 Stunden arbeiten kann, will, möchte, stellt sich mir überhaupt nicht. Führungsstellen sind meist 40 Stunden. Wenn ich dann die Fahrt, Überstunden, Pausen hinzuzähle, wären es 50. Und da frage ich mich gleich, welche Schule und welcher Kindergarten bietet mir eine 50-Stunden-Betreuung in der Woche an. Das gibt es nämlich gar nicht. Abgesehen von den Kosten habe ich auch Unterschiedliches mitbekommen, dass einmal gehaltsabhängig abgerechnet wird. Bei den anderen ist es egal, ob ich wie viel und was ich verdiene. Da zahlt man eine Pauschale, ob alleinerziehend oder als Double Income No Kids. Also da tut sich eine Riesenschere auf.
Ja.
Und das erlebe ich seit 10 Jahren.
Frau Werner, wir haben zu Beginn der Sendung Herrn Rix, den familienpolitischen Sprecher, schon gefragt, wie das mit einer Alleinerziehenden ist. Herr Rix, wenn Sie das hören von Frau Kirsten Werner, und das ist ja nun der Blick in die Realität, wie könnten Sie mit Ihren Modellen solch einem Fall wirklich unterstützen?
Also mit verschiedenen Modellen, also nur am Rande unterstützen. Das ist immer das Problem, was man natürlich insgesamt hat. Wir versuchen insgesamt über neue Unterhaltsvorschussregelungen das zu erweitern. Wir haben jetzt den Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende massiv erhöht. Das erste Mal seit Jahren an dieser Stelle. Aber das Problem, dass Menschen in dem Moment alleine sind, und das sagt das Wort Alleinerziehende, und sich eben keine Partnerschaft leisten können, das ist sehr schwer Herr zu werden. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel versucht, indem wir natürlich auch die Ausweitung von Betreuungszeiten, insbesondere auch in Randzeiten, eben auch nochmal erweitert haben, dass wir dafür nochmal ein Programm haben, um Randzeiten in Betreuung zu haben, weil das insbesondere auch Alleinerziehende betrifft.
Darf ich Ihnen helfen? Sie könnten doch ganz einfach sagen, Frau Werner bekommt auch 300 Euro.
Ja, haben wir ja auch. Genau. Sagen wir ja auch. Mhm.
Sagen Sie auch.
Okay. Ja.
Hat Frau Schwesig aber noch nicht gesagt.
Doch, steht im Konzept mit drin, in den Eckpunkten.
In den Eckpunkten. Ja. Aber nicht, warum nicht als zentraler Punkt?
Das ist ein Punkt, ja.
Mhm. Frau Werner, sind Sie da vertrauensvoll?
Da höre ich auch wenig raus. Mhm. Also es ist Familie und Paare und Alleinerziehend fallen ständig hinten runter. Also ich verfolge das sehr stark, gerade jetzt auch bundespolitisch vor den Wahlen. Das finde ich sehr traurig. Und ja, wie gesagt, ich an Renten- und Altersarmut, daran denke ich gar nicht. Ich führe eigentlich einen täglichen Kampf und denke an das Hier und Heute. Ich bin jetzt 46 Jahre alt.
Ja.
Und wie gesagt, mir wird auch in der Wirtschaft, ich habe ja in der Wirtschaft gearbeitet, besteht einfach keine Möglichkeit, da mit Arbeitgebern zu reden. Wie gesagt, 40 oder 20 Stunden, von 20 Stunden können sie kaum leben. Und 40 Stunden, wie gesagt, geht einfach nicht, weil die Betreuungszeiten, ob ich nun in Baden-Württemberg, NRW oder jetzt in Schleswig-Holstein wohne, einfach nicht passt.
Und Frau Werner, ich würde gerne noch einen Punkt von Ihnen aufgreifen, nämlich was Sie erzählen, und das würde ich gerne Herrn Fickinger fragen von Nordmetall, dem Arbeitgeberverband. Je qualifizierter jemand ist, Herr Fickinger, ist es umso schwieriger, mal rauszugehen?
Vielleicht ist er derjenige umso unersetzbarer. Also ich würde gerne auch den Beitrag von Frau Werner nutzen, um mal die Brücke zu schlagen vom Wünsch dir was zum So ist es, um das mal etwas flapsig zu sagen. Sie haben eben sehr schön auch gesagt, naja, ich muss auch 40 Stunden, weil ich als Akademikerin auch einfach so viel bringen muss. Ich will es wirklich flapsig sagen, wir können unseren Wohlstand nicht halten, wenn wir alle staatlich subventioniert zu Hause sitzen, sondern es gibt Arbeit, die muss getan werden. Wir werden alle weniger im Zuge der demografischen Entwicklung. Also sehen Sie mir das Flapsige nach, aber die Unternehmen müssen sich, die haben keine Wahlfreiheit. Da gibt es Kundenwünsche, die heute bestellen und morgen geliefert haben wollen. Da gibt es Kunden, die sitzen jenseits des Atlantik und jenseits des Pazifik. Das heißt, wir kommen von außen auch so unter Druck, dass wir einfach auch perspektivisch eher mehr Arbeitsvolumen brauchen als weniger.
Insofern
wollen wir, dass auch die Frauen auch mehr arbeiten.
Das ist eine kleine Ohrfeige für Frau Werner, ne?
Ja, aber
nein, das ist überhaupt keine Ohrfeige. Ich sage, sie beschreibt, glaube ich, einfach zutreffend die Lage, so wie sie ist. Also erstens glaube ich nicht, dass man nicht mit dem Arbeitgeber auch Modelle hinbekommt. Aber sie beschreibt, glaube ich, einfach die Lage, dass die Wirtschaft einen Bedarf auch an qualifizierten Arbeitskräften, an Akademikern hat. Und die sozusagen auch gerne Vollzeit arbeiten müssen, weil einfach so viel Arbeit da ist und weil wir unseren Wohlstand und unseren Lebensstandard nicht halten, wenn wir alle nur noch Teilzeitjobs machen.
Frau Tröger, Sie haben ja im Prinzip zwei Seelen in Ihrer Brust. Die eine ist, Sie sind für die Gleichberechtigung der Frau, für die Gleichstellung der Frau am Arbeitsplatz. Dann hören Sie das, was uns Frau Werner erzählt hat. Und Sie sind gleichzeitig auf der Seite der Unternehmer. Wie können Sie jetzt Frau Werner ja etwas sagen, was sie eventuell aufbaut?
Also ich finde mal, was Frau Werner sagt, ist durchaus richtig, und das zeigt eben wieder, dass die Rahmenbedingungen noch nicht so sind, wie wir sie haben müssen für die Frauen, die wirklich im Arbeitsleben sind. Und da spreche ich jetzt über die Kitas, da spreche ich über die Ganztagsschulen, wo die Kinderbetreuung wirklich nicht 24 Stunden oder auch mal 12 oder 24, weil ich sag mal, eine Frau wie Frau Werner, kann es auch mal sein, dass sie in ihrem Job mal einen Tag irgendwo hinfahren muss, dann hat sie keinen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und so geht es eben vielen Frauen. Also ich denke, dass es sehr wichtig wäre, dass man weiterhin in die Infrastruktur investiert. Natürlich ist mein Herz auch bei den Unternehmern, und wir haben Fachkräftemangel und die Wirtschaft boomt, und wir müssen natürlich auch gucken, dass die Frauen mit in dem Arbeitsprozess drin sind, weil wir haben die Altersarmut etc. Eine Frau wie Frau Wärmer muss einfach gewährleistet haben, dass sie in Ruhe arbeiten gehen kann. Das heißt, die Schulen müssen funktionieren, die Kita muss funktionieren, und sie muss vielleicht auch mal die Kinderbetreuung steuerlich absetzen können. Das sind die Dinge, wo man mal einfach mal viel unkonventioneller drüber nachdenken muss.
Den Ball spielen Sie jetzt zur Politik?
Ja, den spiele ich zur Politik.
Bärbel Koch aus Hannover. Guten Abend, Frau Koch.
Guten Abend.
Wir hören Sie.
Ich kann Sie auch gut hören.
Wunderbar.
Ich möchte gleich mal an meine Vorrednerin anknüpfen.
Ja.
Ich denke auch, dass die Politik tätig werden muss und dass die Rahmenbedingungen für Familien, was Kita-Betreuung, Wahl der Schule an einem von den Eltern gewünschten Standort und nicht einfach stur wohnortnah, Ausweitung von Kita-Betreuungszeiten, vielleicht auch die Einrichtung von Nachtkitas, dass das vielen Familien schon helfen würde.
Mhm. Das heißt, dass wir, ja, sagen Sie mal zu Ende.
Gerade in der Zeit, in der Kinder kommen und großgezogen werden, haben ja auch viele Eltern auch Karrierepläne und Wünsche. Und auch die Firmen wollen ihre jungen Mitarbeiter ja auch ausbilden und einsetzen. Und wenn dann zu viele Hürden da sind, dass man mal am Wochenende arbeiten muss, einer der Partner, oder auch nachts arbeiten muss, oder früh anfangen, spät aufhören, Mittagsbetreuung, wenn da diese starren Regeln bleiben, glaube ich, lösen wir das Problem vor allen Dingen auf den Schultern der Frau.
Mhm. Frau Koch, was sagen Sie denn zu so Geldgeschenken von Seiten des Staates? Wir haben bis heute nur über Frau Schwesig gesprochen, aber da gibt es auch noch Herrn Seehofer, und der sagt, das ist ein großes Thema für ihn. Sie wollen auch mehrere familienpolitische Maßnahmen ergreifen. Man denkt da zum Beispiel an Unterstützung für Anschaffung vom Kinderwagen bis zur Babyausstattung. Ist das in Ihren Augen ein hilfreiches Unternehmen?
Also für sozial Schwache ist das natürlich schon notwendig vielleicht und auch sinnvoll, aber viele der sogenannten Mittelschicht haben da nicht das Problem. Die haben andere Probleme, nämlich Betreuungsprobleme.
Nehmen wir mal das Wort Betreuungsproblem, Herr Rix, Sie sind der familienpolitische Sprecher in der Runde. Was wir hier lernen an diesem Abend ist, dass das Modell, was Sie entwickelt haben, mit es gibt 300 Euro, wenn Sie partnerschaftlich weniger arbeiten, ist eins. Aber was wir hier lernen ist, die Rahmenbedingungen scheinen wichtiger und für die Menschen doch viel, viel notwendiger zu sein. Rahmenbedingungen heißt Kita, heißt Versorgung der Kinder, heißt Schule, heißt Infrastruktur. Fällt das nach hinten runter, wenn Sie sowas sagen, mit hier mit 300 Euro wedeln?
Nein, das fällt natürlich nicht hinten runter, weil das allermeiste Geld, was im Moment in der Situation ausgegeben wird, ist, dass der Bund durch die Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz, auf einen Krippenplatz, insgesamt auf einen Kita-Platz zum Beispiel eingeführt hat, dass wir so viele Milliarden als Bund für Kinderbetreuung ausgegeben haben wie noch nie. Wir haben zum Beispiel auch die Mittel aus dem wegfallenden Betreuungsgeld den Ländern zur Verfügung gestellt, um eben auch das zu ermöglichen und vieles mehr. Da ist der Bund nicht allein in der Verantwortung. Das müssen in erster Linie Länder und Kommunen auch gemeinsam machen. Aber wir machen als Bund, und da sind wir uns ja auch mit den Arbeitgebern sehr einig, wirklich alles möglich, was wir finanziell auch möglich machen können, um da den Ländern und den Kommunen für diese Aufgabe, die sie tragen, auch zur Verfügung zu stellen. Deshalb haben wir auch die Länder über den Bund-Länder-Finanzausgleich entlastet, damit sie diesen Aufgaben nachkommen können. Und wir haben auch sehr viel Geld den Kommunen dafür zur Verfügung gestellt. Wir fahren Programme um Randzeiten, um 24-Stunden-Kitas in Anführungsstrichen. Da wurden wir noch verhöhnt dafür. Was soll das denn? Jetzt sollen wir das Kind 24 Stunden in die Kita? Nein, es geht darum, 24 Stunden Betreuung zu ermöglichen und nicht die kompletten 24 Stunden das Kind abzugeben, sondern eben auch zu Zeiten, wo nicht die klassischen sind. Deshalb haben wir ein Programm aufgelegt, um auch diese Randzeiten zum Beispiel zu erfüllen. Und jetzt haben wir gemeinsam auch mit Arbeitgebern und anderen Initiativen auch dafür, wollen wir auch Sorge tragen, dass die Qualität dabei natürlich auch gestärkt wird. Eine gute Initiative auch mit den Ländern. Also Kita-Betreuung oder insgesamt Betreuungsinfrastruktur ist ganz oben auf der Tagesordnung.
Frau Tröger hat die Hand gehoben.
Also wenn man das in Deutschland betrachtet, so haben wir definitiv auch ein Bildungsproblem. Und ich glaube, dass wir da bei den Kitas, das ist ein guter Ansatz. Und es ist auch richtig, dass die Kinder dort auch 12 oder 24 Stunden, je nachdem, dass man die Gelegenheit hat, sie dort betreuen zu lassen. Das nächste Problem sind aber dann die Schulen, weil dann geht es eigentlich richtig ans Eingemachte. Da müssen die Schulaufgaben etc., da müssen sie irgendwo hingebracht werden. Und dann, nur da muss man auch weiterkommen, genau, weil die Kinder müssen einfach gut versorgt sein. Nur dann kann eine Frau wirklich im Berufsleben auch erfolgreich oder auch in Ruhe arbeiten.
Absolut. Deshalb haben wir zum Beispiel immer, wenn über Agenda 2010 gesprochen wird, wird immer nur über Hartz IV gesprochen. Ja. Aber ein wesentlicher Bestandteil war ein Ganztagsschulprogramm des Bundes, das wir Länder und Kommunen dabei unterstützt haben. Da müssen wir ganz dringend wieder anknüpfen. Und ich hoffe, die Länder sind auch deutlicher dazu bereit, auch das Kooperationsverbot.
Herrn Fickinger nicht, der sitzt nämlich im Hauptstadtstudio und ist von Nordmetall. Herr Fickinger, ich habe Sie nicht vergessen. Unterstützen Sie denn eigentlich das, was Frau Schwesig da vorgeschlagen hat, als Nordmetall-Arbeitgeberverband, oder gehen Sie da in die Opposition?
Sie meinen jetzt die Familienarbeitszeit?
Die Familienarbeitszeit, die 300 Euro.
Da gehen wir in die Opposition, genauso wie beim Rückkehrrecht in Vollzeit. Allerdings nicht, weil wir sozusagen das Ziel schlecht finden, sondern weil wir einfach den Weg falsch finden und nicht für praktikabel. Das ist beim Teilzeitrückkehrrecht eigentlich dasselbe. Was machen Sie, wenn plötzlich der Mitarbeiter vor Ihnen steht und sagt, so in 3 Monaten bin ich dann wieder da und Sie haben die Stelle schon anderweitig besetzt oder haben die Arbeit umverteilt? Über solche sehr praktischen und
aber Sie haben schon auch von den Hörerinnen gehört, dass es eben nicht so gut funktioniert, wie Sie es immer darstellen, dass alle Betriebe dazu bereit sind, das zu vereinbaren. Ich will ja nur,
dass man hier in Berlin auch gelegentlich den gesunden Menschenverstand einsetzt und sich überlegt, wie soll das praktisch in den Betrieben funktionieren. Ich sehe das da nicht bei den anderen Punkten, die eben angesprochen wurden, dass es ganz wesentlich ist, die Betreuungsangebote auch schon in der Kita auszubauen, bin ich dabei. Wenn es uns gelingen würde, ich sage das wieder etwas pointiert, nicht nur das Ganze zu Verwahranstalten, sondern zu richtigen Bildungsanstalten zu machen. Auch da investieren wir zum Beispiel als Nordmetall-Stiftung sehr viel, wie wir gerade im frühkindlichen Bereich schon die Kleinen fördern können, ihnen auch Naturwissenschaft, Technik und andere Dinge nahe bringen können. Dann hätte man sozusagen auch noch die Kür geschafft, nicht nur die Pflicht, sondern die Kür und dann auch gleich damit einige Weichen gestellt für die bessere Bezahlung der Frauen.
Frau Tröger, vielen Dank, meine Herren, in diese Runde. Ich habe heute Abend gelernt, wir müssen eine Fortsetzungssendung machen und die muss sich darum kümmern, was leisten Schulen, wie müssen Kinder und Jugendliche versorgt werden, damit Eltern arbeiten können. Und ich bin sicher, das wird irgendwann ein Thema in der Redezeit sein. Diese Sendung, Familienpolitik im Wahlkampf, was taugen die Vorschläge? Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.